Sie hören die Sendung Dick vor 12, eine der besten Radiosendungen der Welt, mit Männern und Frauen, die wissen, was die Stunde geschlagen hat. Mit Männern und Frauen aus dieser Region und der ganzen Welt von Radio Störfunk in Crailsheim auf 104,8 Hertz und Schwäbisch Hall auf 97,5 oder weltweit im Livestream unter www.störfunk.de. Sie hören uns heute von 19 bis 20 Uhr und donnerstags in der Wiederholung von 13 bis 14 Uhr. Mein heutiger Gast ist Dr. Heinrich Eppe aus Kirchberg an der Jax. Guten Abend, Heinrich.
Guten Abend, Nick.
Heinrich, du bist ein echtes Hohenloher. Du bist ein echter Hohenloher Eingeborener. Nee. Erzähl was, wo du herkommst, aus welchem Urwald.
Oh, ich bin 1943 in Brettenfeld, Rot am See, geboren, also da, wo die Mooswiese ist. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Ja, kann noch ein bisschen was dazufügen. 8 Jahre bin ich in die Volksschule in Rot am See gegangen und dann hatte ich die Chance, in das evangelisch-kirchliche Aufbaugymnasium nach Michelbach zu gehen und dort Abitur zu machen. Danach Pädagogische Hochschule in Esslingen, danach dann das Studium der Psychologie in Hamburg, Wien, Bochum.
Wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf. Also, du bist in die Volksschule gegangen und musst fantastische Lehre gehabt haben. Nämlich, du hast es mittlerweile sehr weit gebracht bis Hamburg. Warst du auch auf dem Schiff?
Nein.
Na gut, da hat es halt nicht dazu gereicht. Da kann man das konnte man sich auf der Mooswiese wahrscheinlich nicht so gut vorstellen. Mit einer Ozeanriese. Aber du hast einen erstaunlichen, ja, wie soll ich sagen, Bildungsweg gemacht. Und bist dann unter anderem auch Psychologe. Oder hast Psychologie studiert?
Also, dass ich den Weg dann gemacht habe, das ist natürlich auch viele Zufälle zusammengekommen. Einmal hatte ich eine Operation am Fuß und meine Mutter sagte, du brauchst einen Beruf, wo du dich hinsetzen kannst, wenn du willst. Also du wirst Schneider oder du wirst Lehrer. Nun wusste man bei uns natürlich überhaupt nicht, wie man Lehrer wird, aber der Lehrer wusste, wie man Lehrer wird. Und der hat mir dann vorgeschlagen, ach, mach doch da mal die Aufnahmeprüfung in Michelbach. Und wenn du durchfällst, dann kannst du ja immer noch Schneider werden.
Genau. Schneider auch ein ehrbares Handwerk.
Aber damals schon nicht mehr.
Damals schon nicht mehr, nee, das ist richtig. Michelbach, hast du das Abitur dann dort gemacht?
Ja.
Und dann jeden Tag mit dem Fahrrad dahin? Und
Nein, das war ein Internat.
Es war ein Internat, ah ja. Soweit kenne ich die Geflogenheiten jetzt wiederum nicht. Also du als echter Hohenlohe, wollen wir das so handhaben? Ich frage dich mit meinem Dialekt und du antwortest mir auf Hohenlohisch. Nicht? Und wer es nicht versteht, muss dann einfach noch einmal nachfragen. Oder könnte noch einmal nachfragen.
Ja, so ein Hohenlohe, wenn er aufwächst, der muss mindestens 2 Fremdsprachen lernen. Einmal Schwäbisch und einmal Hochdeutsch. Ja, das Schwäbische vergisst man dann mit der Zeit, aber das Hohenlohische, das bleibt.
Das Hohenlohe ist ja was ganz Besonderes. Wenn ich nach Frankfurt fahre, dann heißt es immer, du und dein Spätzlesfresser. Ich habe es ja mit denen haben wir überhaupt nichts am Hut. Wir sind ein eigener Volksstamm. Ja. Und wehe, die kommen zu uns, nicht? Ja. Dann kriege ich die Maultasche um die Ohren geknallt.
Ja, die Auseinandersetzung Hohenlohe und die Schwaben, das ist ja schon lange im Gange. Aber wenn wir schon beim Hohenlohischen sind, einer der großen Poeten von Hohenlohe, Gottlob Haack, der würde in diesem Jahr 90 Jahre alt werden. Und wir haben so vor einiger Zeit seinen Nachlass aufgearbeitet, haben alles das gelesen, sortiert. Und wenn man da stundenlang drin hängt, dann kommen einem fast die Sätze, die Verszeilen, so wie Gottlob Haack die geschrieben hätte, die kommen einem dann in den Hinterkopf und dann schreibt man es irgendwann mal auf. Habe ich dann auch gemacht. Darf man vortragen?
Selbstverständlich.
Ja, Überschrift Bixelow. Wissen alle, was Bixelow ist?
Also, Sie haben noch die Zeit, jetzt zu erklären oder uns zu sagen, was ein Bixeloch ist, wer den ersten Preis gewinnt. 14 Tage zu Fuß nach Mallorca. Also, das ist mal ein Anreiz jetzt.
Also, dann darf ich es jetzt nicht sagen.
Doch, sagen Sie es. Ja. Oder sag's einfach.
Ja, früher auf den hohenlohischen Dörfern gab es viele kleine Steinbrüche. Und alle haben ihren Müll in die Steinbrüche geschmissen. Und wir als Kinder sind immer durchgelaufen und haben immer viele wertvolle Sachen gefunden. Und das, die nannte man Bixeloch. Und jetzt das Gedicht, so wie das vielleicht Gottlob Haack hätte geschrieben. Ihr suche se Bixeloch, wo sie oben die Stängel in der Schmeiße kennen und noch vergessen. Gut verpackt sind es ja sei, hört man. Und ungefährlich sowieso. Was sucht er noch so lange rum? Schmeißt das Zeug auf die Mieststadt, direkt vor die Haustiere, dass auch mein Urenkel noch weiß, wo es liegt. In Hall oder in Rodeburg gibt es schöne Plätze. Oder dahinter in Sturgert, wo die vielen Bargleis gewesen sind. Nicht schlecht wäre ein Palast auf dem Killersberg, wo die armen Leute wohnen. Ah, dort hätte es aufpassen.
Die wird, es werden die Erste, die an dem Loch werden, um nach den Schätzen, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, nicht? Zu forschen, würde ich mal sagen. Wir kommen beide, also wir sind beide auch, man, du bist etwas älter als ich, du Nachkriegsgeneration. Und Nachkriegsgeneration war ja erst einmal keine so Zeit in der Völlerei. Man hat alles gebrauchen können. Wenn man irgendwas auf der Straße gefunden hat, ob es ein rostiger Nagel oder irgendwas, man konnte einfach alles gebrauchen, nicht? Und hat das dann natürlich heimgeschleppt. Im Keller, ich weiß nicht, wie es bei euch, vielleicht im Schuppe oder so ähnlich, nicht? Also beste war immer bei uns, wenn Sperrmüll war und die alten Radios sind ausgestellt worden. Wir haben ein Radio nice gestellt und bis meine Mutter mittags geguckt hat, waren 5 Radios wieder im Keller.
Ja, beim Sperrmüll, aber die Haltung, dass man immer überlegt, für was könnte man das noch brauchen, ja, die ist natürlich tief drin.
Das ist richtig.
Dass man immer überlegt. Aber das bringt einen auch auf neue Ideen. Ja, dass man mit und die ganze süddeutsche Wirtschaftsentwicklung ist eigentlich darauf zurückzuführen, dass viele Leute nachgedacht haben, was könnte man mit dem Sach noch machen? Das schmeißen wir erstmal nicht weg.
Das heben wir erst einmal auf, nicht? Und wenn es dann für den Nachbar war, die besondere Schraube, und wer die dann hatte, das war natürlich der absolut Größte. Ich habe da sowas. Mal gucken wir mal. Jetzt hat der so eine Schraubpost. Die habe ich dann da gefunden. Nicht? Gut, das ist so eine Geschichte. Also was das Weitere halt ist, wir sind mit den Amerikanern groß geworden. Mit den Amis.
Ja.
Werden Hohenlohe nicht anders gewesen sein wie in Frankfurt auch.
Ja.
Gut, was gibt's da dazu zu erzählen?
Ach, wir haben die vor allem gesehen, wenn sie mit ihren Panzern und ihren Autos beim Manöver durchgefahren sind. Ja, und die haben uns immer was aus ihrem Auto runtergeworfen und so. Wir sind damit aufgewachsen. Und bei dem ersten Buch, das ich geschrieben habe, diese kalten Mauern, da gibt es ja eine Szene ganz am Anfang, die 1945 spielt, am Rohrturm, wenn man von Musdorf Richtung Brettheim-Rotenburg fährt. Und da kam im Frankenspiegel einmal ein Bericht, Frankenspiegel ist die heimatgeschichtliche Beilage des Hohenlohe Tagblatts, da kam 1970 ein Bericht, da berichtete der Bauer damals, dass als die Amerikaner gekommen sind, da war der Rohrturm von der SS besetzt. Und die SS hat dann die Bauern mitgenommen, ja, in den Wald Und der Opa hat immer schon geschrieben, oh, das Vieh hat die SS wenig gekümmert. Und 3 Tage später sind sie zurückgekommen und da hatten die Amerikaner so ein GI dagelassen, der offensichtlich wusste, was Schweine fressen und dass Kühe eben jeden Tag geworden werden müssen. Und den haben die dagelassen. Ja, und das war irgendwie faszinierend, dass man da einfach einen Soldaten da lässt, damit das Vieh nicht kaputt geht. Und diese Geschichte, das ist sozusagen die Anfangsidee gewesen für eine Geschichte, die eigentlich in 3 Zeitepochen spielt. Einmal so um 45, dann Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, zu Zeiten der Studentenbewegung und solchen Landkommunen, was es damals gab. Und dann eben die heutige Zeit. Und so führen eigentlich die Station, die 3 Stationen von 1945, auch Begegnung mit den Amerikanern, bis dann zum Schluss in den USA, in Montana. Und dazwischen ist eine Geschichte, die eine junge Journalistin aufdeckt. Ja, aber darüber erzähle ich natürlich nichts, sonst ist jede Spannung verloren.
Ja gut, es geht ja um deine Bücher und wer da Näheres wissen will, der muss einfach diese Bücher lesen, damit er weiß, wer zum Schluss der Hundling war, nicht? Der das Tote Meer umgebracht hat.
Ja, das, heutzutage muss ja fast alles Krimi sein. Mhm. Ja, das, was früher Roman hieß, heißt heute Krimi. Ja, und es gibt eigentlich nie einen Roman, wo alle sich so gesetzestreu verhalten. Das gibt es eigentlich sowieso nicht. Ja. Aber man hat sich daran gewöhnt, das alles Krimi zu nennen. Und es ist, die Kalten Mauern wurde auch als Wunderkrimi eingeordnet, klassifiziert und ist so auch auf den Markt gekommen damals.
Ja gut, ich sage mal so, unterschiedliche Menschen lesen dieses Buch oder haben dieses Buch gelesen. Und jeder hat da dazu eine etwas andere Meinung oder mancher versteht was irgendwas nicht. Wie war das noch? Wie heißen die Löcher da, wo es die Schätze gab?
Also, die Pixelloch.
Ja, genau. Genau.
Also das ist ohnehin so. Wenn man schreibt, dann gehört einem der Text zunächst ganz. Und dann ist man fertig, dann gehört er einem immer noch. Und dann, wenn die letzten Korrekturen sind, dann merkt man und stellt sich vor, ja, langsam geht der Text, der Roman, die Geschichte weg. Und wenn das Buch auf dem Markt ist, dann gehört es einem schon gar nicht mehr. Jeder liest es ein bisschen anders und man ist überrascht, dass man das so lesen kann und so lesen, manchmal so, wie es gedacht war und manchmal so, wie es eben nicht gedacht war. Aber das ist dann der Abschied von dem Text, geschieht dadurch, wenn es in die Öffentlichkeit geht.
Die Frage, die sich jetzt für mich darstellt, ist, hast du zuerst die Überschrift oder fängst du an, munter drauf loszuschreiben und irgendwann drauf kommst, es sollte ja irgendwie heißen, nicht? Das Kind muss einen Namen haben.
Ja. Also der Titel, den ja. Macht normalerweise der Verlag. Der spricht das mit dem Autor ab, aber man überlegt, wie könnte man das nennen. Dann muss ja überprüft werden, gibt es den Titel schon? Und also der Titel ist etwas, was eigentlich in den Bereich des Verlages gehört.
Ah ja, dann habe ich bisher immer verkehrt gedacht. Ich dachte, also es gibt ja Autoren, die schreiben erst die Überschrift und nach dieser Überschrift lege die sich dann ins Zeug.
Also ja, natürlich, man hat am Anfang eine Idee, ja. Einen Anstoß. Und dann bildet sich im Kopf so ein Spannungsbogen und der wird dann immer ein bisschen differenzierter und ja, und selbst beim Schreiben verändert sich manchmal noch die Geschichte. Oder es kommen Personen dazu, an die man am Anfang gar nicht gedacht hat.
Das ist ja das, wenn man jetzt so ein bisschen ein, ja, wie soll ich sagen, ein zeitgeschichtliches Thema jetzt, was jetzt die letzten paar Tage da passiert ist, das gab es vorher nicht. Ich habe so für mich entschieden, die Geschichte hat ihre Unschuld verloren. Was waren das für schöne Zeiten in den 60er und 70er? Ja. Also gut, das ist eine etwas andere Geschichte, aber es geht um deine beiden Bücher. Es geht darum, du bist also ein echter Hohenlohe, ein Eingeborener, nicht?
Ja.
Das haben wir in der Schule gelernt, in Afrika, da hocken sie alle im Kral. Ich weiß nicht, wie das hier in Hohenlohe früher war. Denke ich nicht, dass es so war, aber darüber könntest du vielleicht ein bisschen mehr Auskunft geben. Jetzt hören wir das erste Lied. Was hast du uns mitgebracht?
Ach so, das ist so aus der Atmosphäre von 1945. Als die Amerikaner kamen, gab es natürlich auch eine andere Musik. Wir hatten damals ein Radio. Ja, und da kamen dann amerikanische Sender auch, haben wir gehört.
AFN,
ja. Und das war dann immer dann, wenn gerade die Eltern nicht da waren.
Ja, ja. Die Negermusik, die Affenmusik, du hier.
Ja, und dazu gehört natürlich so, wie jetzt das kommende Lied.
There's a garden, what a garden. Only happy faces bloom there. And there's never any room there for a worry or a gloom there. And there's dancing and a lot of sweet romancing. When they play the polka, they all get in the swing. Every time they hear that oompa-pa, everybody feels so tra-la-la. They want to throw their cares away. They all go la. It's a big surprise they're waiting for. And all the couples form a ring. For miles around you'll hear them sing. Roll out the barrel. We'll have a barrel of fun. The run. Sing boom tarero. Ring out a song of good cheer. Now's the time to roll the barrel for the gang's all here. Then they hear a rumble on the floor. It's a big surprise they're waiting for.
So, Heinrich Eppe ist bei mir im Studio und zwar ist er kein Mathematiker, er hat ein Buch geschrieben mit einer mathematischen Überschrift, 4% vom Halben.
Von der Hälfte?
Von der Hälfte, wie viel wären das?
Ja.
Ja, gut, lassen wir es. Ja, man müsste anfangen zu rechnen und jeder hätte ein anderes Ergebnis. Aber das ist in der Mathematik auch möglich, nicht? Also wenn mein alter Mathelehrer jetzt zuhört, ich will den Namen nicht nennen, der sagt, um Gottes Willen, lass es ausfallen.
Ja, mathematisch, rechnerisch, 4% der Hälfte ist natürlich 2% vom Ganzen, aber darum geht es überhaupt nicht.
Also ich kann Ihnen, empfehle Ihnen dieses Buch und sage Ihnen aber gleich, es ist kein Buch unbedingt für Mathematiker. Es kann also, darf jeder lesen oder sollte jeder lesen. Ja. Heinrich, erzähl über die 4%.
Ja. Man muss also nicht mal Prozent rechnen können, man muss nur... Das ist wichtig, eins und eins zusammenzählen können. Denn oft reicht es, eins und eins zusammenzuzählen, um auf einen eigenen Gedanken zu kommen. Und das ist der eigentliche Sinn dieser ganzen Geschichte, dass man sich daran gewöhnt, wieder selber nachzudenken. Sich selber Gedanken zu machen und versuchen, sich ein Urteil zu bilden. Und zwar mit eigenem Nachdenken, mit guten Informationen. Und das ist der eigentliche Sinn. Denn das war der eigentliche Anlass und der Ärger, warum ich überhaupt das Buch geschrieben habe. Diese Wiederverzauberung der Welt. Alles muss ins Geheimnisvolle gerückt werden. Und da, manches liegt einfach klar auf der Hand. Und man muss nur eins und eins zusammenzählen, damit das einen Sinn gibt. Und da war nun die Frage von Wünschelrouten und Pendeln war natürlich eine Sache, die nun deutlich macht, dass die Aufklärung, so wie wir das aus dem 18. Jahrhundert kennen, auf dem Rückzug ist. Und die großen Verklärer auf dem Vormarsch sind und fast die Deutungshoheit wieder übernommen haben. Und es ist so ärgerlich, zum Beispiel beim Pendeln. Man weiß seit 1852 ziemlich genau, wie das funktioniert, wie man mit Gedanken Körperfunktionen beeinflussen kann. Zum Beispiel beim Pendeln, wenn man sich vorstellt, das pendelt jetzt nach oben, nach unten oder von links nach rechts und dann macht das und das ist das überraschend und das muss man erleben. Das ist seit 1852 bekannt, aber kein Mensch interessiert sich dafür. Ja, für diese einfachen Dinge, wo man nur eins und eins zusammenzählen muss. Das war der eigentliche Anlass und der Ärger, sowas zu schreiben. Nicht unbedingt, dass man da jetzt ein Buch draus macht, sondern einfach mal den Zorn runterschreibt und eine Geschichte schreibt, wo deutlich wird, wie man mit Wünschelrouten Geld verdienen kann.
Das ist ein Thema, das mich also auch seit Jahren schon beschäftigt. Das eine ist die Gutgläubigkeit der Menschen, die absolut da was drin sehen wollen. Und das andere ist halt, wie du sagst, mit dem Pendel. Ich war also auch schon dabei, wie gependelt worden ist und wie ein Heilpraktiker gependelt hat, der also tatsächlich Menschen wieder auf den, auf den Gaul gebracht hatte, die das Krankenhaus gesagt, geh heim, hat keinen Sinn, 14 Tage ist der Kittel geflickt mit dir. War nicht der Fall, der hat es hingekriegt.
Das ist immer Täuschung. Man muss davon ausgehen, dass jedes Heilverfahren, ob das jetzt der Pfarrer macht, der Arzt macht, der Heilpraktiker oder die Großmutter, wenn man dieser Person vertraut und überzeugt ist, dass es hilft, dann hat man schon mal 30-35% erreicht, den Placebo-Effekt. Und alles das, was eigentlich Medizin ausmacht, muss darüber liegen. Ja, den Placebo-Effekt, den hat der Teufelsaustreiber genauso wie derjenige, der eine Warze wegbespricht. Kann man alles machen, funktioniert. Ja. Aber die Erklärungen sind so unterschiedlich und so geheimnisvoll. Entweder religiös oder mit Esoterik und so. Und das muss man mal auf den Boden setzen.
Die große Gefahr, die da drin besteht, ich einfach sehe, wir sind fast alle christlich getauft, ob wir evangelisch getauft sind oder katholisch, das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist vieles eine Glaubensfrage. Da gibt es keinen, sag's mal so, da darfst du keinen Zweifel haben, du musst es glauben.
Wenn man überzeugt ist, dass irgendetwas hilft, man kann sich sogar selbst überzeugen.
Ja.
Das geht alles. Man braucht da keine äußeren Hilfsmittel dazu. Dann wirkt dieser Placebo-Effekt auch. Ja, optimistische Menschen haben kürzere Krankenhausaufenthalte als pessimistische, weil sie an ihrer Heilung viel zupackender glauben als andere, die nur den Kopf hängen lassen.
Ja, sicher, das ist klar. Das sind ja diese beiden, wenn man so will, diese beiden Extrembeispiele. Also den Pessimist und den Optimist nach vorne. Der Optimist sagt, Mensch, am Samstagabend kommt im Fernsehen so ein toller Film, da muss ich wieder gesund sein. Also ist der da auch wieder gesund. Nicht? Und der Pessimist, naja, gut, der braucht da noch eine Woche hin dran. Das ist klar. Aber du hast alle beide, ich nehme an, beide Charaktere in deinem Buch 4% beschrieben oder zusammenkommen lassen oder wirken lassen?
Es ist kein medizinisches Buch. Nur ein Teil am Anfang kommt das drin. Es geht auch darum, wie das benutzt wird. Also Schlafplätze entstören zum Beispiel ist inzwischen wohl schon ein recht lebendiger Dienstleistungszweig. Wer im Blaufelden war am Pfingstmontag, da konnte man das in der Gewerbeschau wunderbar sehen. Ja, man hat wirklich gedacht, das ist ein florierender Geschäftszweig geworden.
Der ganze esoterische Bereich, also ich habe mich vor Jahren mal da drin bewegt, sage ich mal so, ist ein sehr gutes, lukratives Geschäft. Ich habe mir überlegt, ob ich auch nicht einsteigen soll.
Ja, wenn mich die Welt zu sehr ärgert, könnte ich vielleicht auch noch mit anfangen. Es ist relativ risikolos. In der Geschichte kommt ganz am Schluss auch noch eine Sache, die ja, in größeren Rahmen stattgefunden hat. Verkürzt es mal. Also eine englische Firma, Geschäftsführer McCormick, hat an das...
Ist das der mit dem Traktor?
Nein.
Keine McCormicks.
Nein, andere McCormick. Der hat an das irakische Innenministerium solche Antennen verkauft, von denen behauptet wurde, dass sie Sprengstoff erspüren. Und der hat die verkauft für 80 Millionen Dollar.
Oh.
Ja, 42 Millionen kostete ein Stück. Ja. Und die BBC hat es rausgefunden, McCormick wurde dann verhaftet und so, wegen Betrugs und so. Aber diese Dinger waren schon in Nordirland bei der Suche nach Sprengstoff und früher auch schon in Amerika. Ja, das ist also eine Geschichte, die die BBC damals so 2010 herausgefunden hat. Und das wird im großen Stil auch gemacht, diese Geschichte, nur... Das, was in dem Buch steht, das ist alles, sozusagen, wie heißt es am Schluss, nichts in Folio, alles in Duodez, findet also statt, entwickelt sich in einer fiktiven Ortschaft, aber jeder, der das kennt, weiß, das ist so eine Mischung zwischen Langenburg und Kirchberg. Ja, man findet die Plätze da und da und natürlich weiß man, das Amtsgericht ist nicht in Kirchberg, ja, aber es muss fiktiv sein.
Ja, dann hat es so ein bisschen was von Mystik, nicht? Na. Kann man der Sache trauen oder kann man ihr nicht trauen? Oder?
Nein, die Örtlichkeiten sind zusammengesetzt und sind jetzt nicht so feststellbar. Sagt, ich gehe jetzt dorthin, wo die Bank ist, die da beschrieben wird. Ja. So muss man nicht sagen, das ist ein Roman, das ist eine Geschichte.
Geschichte beruht meistens, oder Romane, viele Romane beruhen auf Tatsachen, Fakten.
Ja.
Sie sind aber dann aufgeblüht, sage ich jetzt mal, letztlich gesehen wie ein Blumenstrauß. Vorher war es ein grünes Gewächs, ein grünes Distelgewächs und plötzlich ist es ein Sommerblumenstrauß geworden. Das ist halt so.
Also alle die Dinge, die sich mit Wünschelruten befassen, was da drin ist, das ist... authentisch. Ich habe das aus Zeitschriften der Wünschelroutengänger, ich habe das aus Unterlagen zu Seminaren, die da abgehalten werden. Also das ist nicht fiktiv, nicht ausgedacht. Und das muss ich oftmals so ein bisschen dazu schreiben, weil mir das keiner glaubt. Also wenn die Wünschelroutengänger Kapellen untersuchen und in jeder Kapelle eine Planetenlinie unter der Kanzel finden, dann kann man das nicht so schreiben. Man sagt, so blöde Witze kann man doch gar nicht machen. Ja, aber es ist halt authentisch. Das ist gar kein Witz. dieses Problem entsteht in diesem Bereich, dass ja, Plattitüden da sind, ja, die man sich kaum vorstellen kann.
Trotzdem zu den Wünschenlohn. Ich kenne eine große Brunnenbaufirma, die mit allem möglichen technischen neuesten Gerät nach Wasser bohrt, egal wo. Ja. Als letzte Konsequenz wird immer der Wünschelrudelgänger geschickt. Und der findet die Quelle bis auf einen halben Meter, während hingegen das technische Gerät oftmals ja, mangelhafte Ergebnisse einfach liefert. Also das gibt, ja. Ob die Geschichte natürlich jetzt so wahrhaftig stimmt, muss ich mal dahingestellt lassen. Aber das ist mir so erzählt worden.
Also schön wäre es, wenn man da endlich mal was findet, was so übersinnlich wäre. Dummerweise hat man noch nichts gefunden. Und alle Wünschelroutengängeruntersuchungen zeigen, dass das im Rahmen der Wahrscheinlichkeit und des Zufalls liegt. Und wer der Ansicht ist, er hätte nun solche etwas übersinnlichere Fähigkeiten, der kann nach New York gehen. Da liegen seit Ende der 80er Jahre $1 Million. Wer das zeigt und unter kontrollierten Bedingungen nachweist, dass er übersinnliche Fähigkeiten hat, kann die sofort mitnehmen.
Also, da bewerbe ich mich sofort. Ja. 80 Millionen hast du gesagt?
Nein, $1 Million.
Ach, 1 Million?
1 Million nur. Hei. 1 Million, die liegt, kann man abholen, wenn man das unter kontrollierten Bedingungen nachweist. Also nicht so, ich habe gehört, dass da. Ja, das zählt nicht, sondern muss. In Würzburg machen sie das auch jedes Jahr, kommt immer im Fernsehen. Ja. Es hat es noch nicht gegeben. Das wäre richtig schön spannend, wenn man da was sowas Übersinnliches finden würde. Aber wer was behauptet, so ist es eben in der Wissenschaft, der ist beweispflichtig.
Der muss den Beweis liefern, nicht? Ich habe das tote Meer umgebracht. Die Polizei glaubt mir das auch einfach nicht. Sag's mir bitte. Meine Damen und Herren, Sie hören die Sendung Nick vor 12, eine der besten Radiosendungen der Welt, mit und für Frauen und Männer, die wissen, was die Stunde geschlagen hat, mit den interessantesten und schönsten Frauen und Männern aus dieser Region und der ganzen Welt, von Radio Störfunk in Crailsheim auf 104,8 Hertz und Schwäbisch Hall auf 97,5 oder weltweit im Livestream www.störfunk.de. Sie hören uns heute von 19 bis 20 Uhr und Donnerstags in der Wiederholung von 13 bis 14 Uhr. Mein heutiger Gast ist Dr. Heinrich Ebbe, Buchautor aus Kirchberg, ein eingeborener Hohenloher. Wir haben das nächste Lied einlege. Heinrich, was hören wir von dir?
Ja, ich würde sagen von Johnny Cash, I Walk the Line.
Heinrich, ich gebe dir als nächstes Stichwort Schätze.
Ja, dieses Buch handelt tatsächlich auch von Schätzen. Man findet mit einer zusammengebastelten Wünschelrute tatsächlich einen Schatz. Und jeder weiß, das kommt ganz selten vor, eigentlich gar nicht. Und es gibt Kapitel, wo auch diese Schatzsuchermentalität etwas beschrieben wird. So ein 13-jähriger Jugendlicher, der sich damit befasst hat, der steht da ein bisschen im Mittelpunkt und hat die Möglichkeit, das ein bisschen zu erzählen. Und Schätze finden haben immer auch etwas mit Gespenstern zu tun. Denn Schätze werden sehr häufig von Gespenstern bewacht. Menschen, vor allem Reiche, Habgierige, die werden dann nach ihrem Tod dazu verurteilt, einen solchen Schatz zu bewachen. So lange, bis jemand kommt, dem sie diesen Schatz zeigen können. Das ist die eine Form. Ja, also Schatzsucher und die Gespenster, ja, die tun sich zusammen und finden dann den Schatz. Es gibt aber auch Schätze, die von Dämonen bewacht werden. Und die lassen diese Schätze immer wieder verschwinden. Schieben die einfach unten weg. Das, was ich jetzt erzähle, das ist nicht irgendwie ausgedacht. Natürlich gibt es solche Geschichten in Hohenlohe weit verbreitet. Aber ich habe dazu verwendet nur Dinge, die auch in Gerichtsprozessen zur Sprache gekommen sind. Wie zum Beispiel solche Schatzgräber, also reiche Leute oder Burgherren, haben Schatzgräber beauftragt und haben gesagt, sucht mal bei mir nach Schätzen, da muss ein Schatz sein. Oh ja, sagen die sicher, da suchen wir. Dann haben sich erstmal einquartiert in den besten Gasthof und haben tagelang, wochenlang gesucht. Bis dann der gesagt, also könnt ihr nicht irgendwo was finden, das wird mir langsam zu teuer. Und dann sagte, ja, wir sind ganz nah dran. Und wir brauchten jetzt noch ein kleines Geldbeutelchen, das hängen wir oben an die Decke an und das zieht dann den Schatz wie ein Magnet aus der Erde. Und morgen früh haben wir den. Na gut, sagt er, dann hängen wir da ein Geldsäckchen dran. Ja, und am anderen Morgen, dann ist das Geldsäckchen und die Schatzsuche weg. Das war so ein typisches kriminalistisches Verhalten im 18. Jahrhundert. McMühl gibt schöne Beispiele. Und die kamen dann auch vor Gericht. Und da werden in dem Buch werden solche Aussagen, die vor Gericht getan wurden, die werden da mitverarbeitet. Also nicht auch wieder alles ausgedacht. Die Geschichte selbst ist natürlich ausgedacht, aber solche Einzelheiten, das sind keine Spintisierereien, sondern das ist authentisch, nur eben neu zusammengestellt.
Es ist ja, mir fällt jetzt ja gerade was ein, will jetzt nicht weiter da hineingehen, aber mit dieser Glaubenssache, mit geweihten Kerzen und Wasser aus Lourdes, kenne ich einen, der also da gute Geschäfte mitgemacht hat. Ja. Ob er noch lebt, weiß ich nicht, aber zu dem Zeitpunkt, als ich mit ihm zu tun hatte, lief der Handel unglaublich gut.
Die Frage ist dann immer, zum Beispiel, würde solches Wasser aus Lourdes auch einem Moslem helfen, der weiß, das ist Wasser aus Lourdes?
Muss man dahingestellt lassen. Als ich das erste Mal nach Lourdes gefahren bin, hat einer der größten Atheisten in meinem Bekanntenkreis gesagt, sei so gut und bring mir ein Fläschchen mit. Ich habe gesagt, was willst du mit der Brühe machen? Willst du das in das Auto reinschütten? Nicht, dass der dann 200 Stundenkilometer fährt oder so. Nee, hat er gesagt, bring mir ein Fläschchen mit. Ja. Klar habe ich dem ein Fläschchen mitgebracht. Ob es was geholfen hat oder wie auch immer. Es war für mich nur erstaunlich. Nicht?
es kann sogar helfen. Ja? Also da ist man vor Überraschungen nicht sicher. Aber wenn der ein Glas Leitungswasser trinkt und nicht weiß, dass dieses Glas aus Lourdes ist, dann hilft es wahrscheinlich nicht.
Zweite Story in Lourdes. Ich hatte also eine Wahnsinnsmigräne und habe gedacht, wenn ich da an die Grotte hinkomme, nicht, dann lasse ich das Wasser über mein weißes Haupt rieseln und dann ist das Kopfweh schlagartig weg.
Und war?
Nix.
Nix, ja.
Ich habe dann was Gutes aus Sunasche aus der Apotheke genommen. Da war der Sache dann beizukommen.
Ja. Also man muss immer davon ausgehen, und manche Ärzte haben es immer noch nicht begriffen, es werden zwar immer weniger, aber dass man mit Gedanken seinen Körper beeinflussen kann.
In jedem
der
Fall.
Placebo-Effekt ist eine solche Beeinflussung des eigenen Körpers. Und wenn von außen sozusagen die nicht der Befehl, sondern die Erwartung kommt, das hilft, wird es zur eigenen Erwartung und wirkt sich im Körper aus. Ja, man kann Dinge, die außerhalb des Körpers ist, mit seinen Gedanken nicht beeinflussen. Also ich kann jetzt nicht beeinflussen, dass dieses Glas Wasser, das da vor mir steht, umkippt. Da kann ich mich noch so sehr anstrengen. Mhm. Das funktioniert nicht. Aber innerhalb des Körpers gibt es Wirkungen von Gedanken, die man weitgehend unterschätzt hat. Die Medizin des 19. Jahrhunderts hat das so ein bisschen abgeschoben auf den Bereich der Charlatanerie und merkt erst jetzt, also viele merken das erst jetzt, dass da etwas ist, was sie bisher übersehen haben oder einfach gar nicht wissen wollten. Sie waren dann vom Erfolg der physiologischen Therapien so stark überzeugt, ja, und so daran gebunden, dass auch in der Medizinausbildung die Psychosomatik zum Beispiel bis vor wenigen Jahrzehnten kaum eine Rolle gespielt hat. Da muss man einfach ein bisschen umdenken, und wenn jemand was hat, ja, was so ein bisschen übersinnlich ist, und er kann das nachweisen, wunderbar, dann kommt man da ein Stück weiter. Aber man muss sich schon ein bisschen an die Regeln halten.
Ja, es ist vieles eine Glaubenssache. Es kommt auch immer darauf an, die Wundermedizin hat, wie der auftreten kann. Allein, denkt er nur an, also jetzt kenne ich nur vom Lesen Mesmer und diese ganzen Kadetten da. Die sind aufgedreht, ja, da hat es ganz schön gepfiffen rund ums Haus.
Mesmer war, der gehörte so zur Aufklärung dazu, der hatte versucht, das mit so sphärischen Sachen zu erklären. Der hat etwas gefunden, was er überhaupt nicht verstanden hat. Er konnte damit nicht umgehen, der konnte sich das nicht vorstellen. Also ein Begriff wie Hypnose oder so, das gab es damals noch nicht. Und er hat das festgestellt, dass diese Menschen darauf reagieren und Veränderungen in ihrem Körper haben. Er hat es aber falsch erklärt. Und deswegen wurde der Fehlschluss gezogen, damals auch von der Akademie der Wissenschaft in Paris. Die haben gesagt, da ist etwas, aber so wie der Mesmer das erklärt, ja, so ist es nicht. Und das war völlig richtig, aber daraus den Schluss zu ziehen, der Mesmer sei ein Scharlatan, das war der falsche Schluss.
Gut, es gibt immer wieder so Fehlinterpretationen. Jetzt kommen wir nochmal auf dein Buch zurück. Ja. Wie lange hast du an diesem Buch geschrieben?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Also an so einem Buch schreibt man normalerweise bis es steht, macht man so 8-9 Monate. Das kommt immer darauf an, wie viel man pro Zeit dafür verwendet. Aber das heißt noch nicht, dass es nach 7 Monaten fertig ist. Oft fängt dann die richtige Arbeit erst an, dass man dann plötzlich merkt, dieses Kapitel ist eigentlich, das braucht man gar nicht. Und dann muss man den Mut haben zu streichen. Oder man sagt, dieses Kapitel, wenn ich das nach vorne packe, dann steigt die Spannung. Auch solche Überlegungen muss man dann machen. Und das geht erst, wenn ein paar Monate vergangen sind und man liest den Text wieder, dann merkt man, wo Haken sind oder Figuren, die eigentlich gar nicht passen. Ja, also das spürt man dann. Das spürt man nach 7 Monaten noch nicht. Und deswegen sollte man das immer ein bisschen liegen lassen. Ich kann mir das leisten, ich muss ja das nicht abgeben. Ja, ich kann mir die Zeit nehmen. Als Rentner kann man sich ungefährliche Abenteuer leisten. Ja, und das ist ja dann das Schöne dran, dass man muss sich nicht mehr beweisen. Auch ein großer Vorteil. Ja. Man muss niemandem versprechen, im nächsten Jahr kommt noch ein Buch und so. Muss man alles nicht. Und dann kann man sich auch ein bisschen Zeit lassen.
Wie viele Seiten hat das Buch?
Das Buch hat, glaube ich, 223, 24 Seiten.
Ist erschienen in welchem Verlag?
Das ist im Ippe Verlag erschienen.
Verwandtschaft von dir?
Das ja, ist nicht mein Verlag, ist Verwandtschaft. Aber in Hohenlohe kennt man den Ippe Verlag. Der hat viele Bücher von Herbert Schüssler veröffentlicht, zur Mooswiese, über Rot am See. Und auch die vielen Gedichtbände von Gottlob Haag sind im Ippe Verlag erschienen. Das war also einer von diesen Gesellschaftern, ist mein Bruder, wohnt in Oberschwaben, Aulendorf, und dessen Sohn, also mein Neffe, den gehört der Verlag. Ja, und da ist das jetzt erschienen, im Juni.
Gut. Das Buch ist erschienen, hat eine ISBN-Nummer, alles, was zum Buch dazugehört. Wie viele Seiten noch einmal? 256?
Nein, oder so etwa irgendwie 220, 224, so.
Gut, und 4% von der Hälfte.
4% von der Hälfte, ja.
Jetzt gehe ich heim nachher und werde mir die 4% von der Hälfte ausrechnen, was dabei rauskommt.
Ja, also manche rechnen lange.
Ja. Ja, so ähnlich wird mir das dann auch gehen.
Wenn man die Geschichte liest, ja, und man stößt auf die Stelle, ja, auf eine Stelle, und da wird es völlig klar und ergibt sich auch so ein Zusammenhang völlig konsequent, 4% von der Hälfte. Ja, mehr nicht.
Mehr nicht, mehr verraten wir
ja, und dann auch weiß man genau, ja, was damit gemeint ist.
Jetzt wollen wir auch da gar nicht viel mehr verraten. Ich kann Ihnen nur wärmstens empfehlen, kaufen Sie sich das Buch, lesen Sie das und kommen Sie dann zu dem Entschluss, ob 4% von der Hälfte, ob das stimmt oder auch nicht. Weiß man ja nicht.
Ja.
Oder, nicht so ähnlich halt. Gut, komme ich nochmal darauf zurück. Du bist also ja, hat mir am Anfang des Gesprächs schon festgestellt, du bist ein echter Hohenlohe, ein echtes Hohenlohe Urgewächs. Du bist also in Brettenfeld, um Gottes Willen, hätte ich ja jetzt wieder Todsünde begangen. In Brettenfeld geboren, hast du große Familie, mehrere Geschwister oder?
Ja. Zwei Schwestern wohnen noch hier in der Gegend, zwei Brüder woanders, aber wir treffen uns jedes Jahr.
Zu Weihnachten?
Im Sommer.
Im Sommer, das ist natürlich besser, kann man im Freien sitzen, kann die Landschaft noch mitgenießen, nicht? Das hat dann schon ganz erhebliche Vorteile. Mooswiese für dich ein Muss?
Ein Muss,
ja. Da musst du hin, so nach dem Motto, der Ebbe wohnen da, wir brauchen gar nicht die Kerze ausblasen. Nicht?
Nein, das, als Kind war man schon immer auf der Mooswiese und als ich da jahrzehntelang weg war, immer so hingerichtet, dass die Mooswiese-Woche irgendwie in Termine in Süddeutschland einzupacken war.
Das ist natürlich gut, wenn man das kann, nicht?
Ja.
Weil mit der Mooswiese, ich sag's mal, Greilsheim Volksfest ist eine Sache, aber die Mooswiese ist was ganz anderes. Die Mooswiese, ja, klar, wer auf dem Land groß geworden ist, also nicht mal unbedingt hier in dieser Gegend oder auch gerade, für den ist die Mooswiese so ähnlich wie eine Pilgerfahrt, wo man zumindest einmal im Jahr gewesen sein sollte.
Ja, also ich kann jetzt nicht so genau sagen, was diese Atmosphäre ausmacht. Aber wenn man auf die Mooswiese geht, dann darf man Witze und Scherze machen, die man sonst nicht machen darf. Und die Leute machen die auch.
Mhm.
Und es wird lustig. und das plötzlich sagen, ja, das ist typische Mooswiese.
Ja, das ist dieser ganz besondere eigene Flair mit zwischen Wolzog, sage ich jetzt mal, und dem neuesten Traktormodell, wo du davor stehst, wie in Frankfurt vor dem Hochhaus, guckst nach oben und es wird immer größer. Ne? es hat einen ganz besonderen Reiz. Und wenn man dann, bei mir mittlerweile, wenn man auch als Städter auf dem Land groß geworden ist, deswegen vorhin die Frage mit dem McCormick.
Ja.
McCormick, klar, das waren die ersten Traktoren, nicht? Ja. Das war was. Eins ist mir ganz bewusst worden, also erst in den letzten Jahren, die kleinen Traktoren kamen und die Pferde waren weg. Von heute auf morgen waren die Pferde weg. Und ich erinnere mich gut, wie ich das erste Mal einen Bauer gesehen habe, der mit einem Pferd gepflügt hat. Da habe ich davor gestanden und habe nichts begriffen. Ich habe gedacht, wie kann man mit dem Pferd, ja, wie geht denn das? Also das war unglaublich, weil die Tante, die hatte nur Kühe, nicht als Dings. Da ging alles nicht so schnell und da war alles auch ein bisschen anders. Da. Und dann kamen halt, wie gesagt, diese Traktoren, die dann 24 Stunden hätte laufen können. Da wäre der Mann vom Bock gefallen, nicht? Aber der Traktor wäre weitergefahren. Das war halt vorher mit den Pferden nicht der Fall. Wie gesagt, gehört auch zur Mooswiese dazu, denke ich.
Natürlich, der Mooswiese ist ohne die bäuerliche Landwirtschaft eigentlich nicht denkbar. Und es gibt ja auch am Dienstagvormittag noch die Viehprämierung. Also ein bisschen wird immer noch an dieser Tradition so viel wie möglich festgehalten, obwohl sich die Verhältnisse natürlich geändert haben. Wie viele Bauern gibt es noch in Rodamsee und Brettenfeld?
Ja.
Damals war fast jeder. Und derjenige, der keine Kuh hatte, hatte zumindest einen Acker.
Hm.
Das ist natürlich auch alles weg. Aber aus dieser bäuerlichen Tradition und bäuerlichen Mentalität, war ja auch Heiratsmarkt, da ist die Mooswiese entstanden. Und ein bisschen bleibt noch, aber es kommen neue Sachen dazu, die wirklich auch nett und schön sind und neue Traditionen bewirken werden.
Das mal in jedem Fall so. Und was bleibt, ist Essen und Trinken.
Das
bleibt, ja. Das Essen und Trinken und so, und dann wirklich so diese Geselligkeit.
Ja.
Man, gut, es kennt fast jeder jeden da draußen, aber wenn mal ein Unbekannter kommt, so wie ich mittlerweile, oder gut, ich bin auch gut, es gibt einige, die kennen mich, ist einfach nur toll. Es gibt keinerlei Berührungsängste. Ich bin der, du bist der, du solltest, nicht? So nach dem Motto, schmeckt's oder schmeckt's nicht. Ne?
Ja. Jeder kann jeden ansprechen.
Mhm.
Das gibt sonst kaum eine Gelegenheit, wo die Atmosphäre so ist, dass man jeden ansprechen kann. Und jeder antwortet auch ganz selbstverständlich. Ja, das ist Mooswiese.
Das ist dieser besondere Charakter der Mooswiese. Und was auch noch dazu gehört, wenn man das erste Mal mit dem Auto auf die Mooswiese fährt und dann stecken bleibt, dann ist man froh, wenn die Traktoren wieder kommen und am rausziehen.
Ja, und da gibt es dann wahrscheinlich auch viele Leute, die sagen, oh, wenn schönes Wetter ist, ist gut, wenn schlechtes Wetter ist, ist vielleicht noch besser.
Hm. Ja klar, das ist schon richtig. Gut,
ja.
Die Mooswiese spielt die auch in deinem Buch mit?
Nein, die spielt in den Kalten Mauern, eine kleine Rolle, aber auch nicht zentral.
Mhm.
Aber der Rohrturm vom ersten Buch, der ist ja direkt an der Mooswiese.
Mhm.
Ja, die Mooswiese war ja direkt vor der Grenze von Rothenburg.
Mhm.
Ja, 100 Meter weiter ist die rothenburgische Grenze gewesen. Das war auch eine Zollgrenze.
Ja.
Ja. Das war ein freier Markt, die Mooswiese. Naja, aber das ist in dem neuen Spiel die Mooswiese keine so große Rolle. Aber ja, die Region. Thematisch geht es allerdings weit über die Region hinaus. Ja, weil das Thema überall da ist. Diese Wiederverzauberung der Welt, dieser Esoterik-Boom, den man auch schon in den 90er Jahren mal hatte. Und die große Lust daran, ja, etwas nicht zu wissen.
Ja, ich sag's mal so, die Welt bleibt spannend. Auch wenn du als aufgeklärter Mensch mir erzählst, alles nur Hokuspokus. Nicht? Es bleiben manche Dinge, gut, die bewirken zwar nichts, aber sie sind faszinierend.
Wenn es Hinweise, ernstzunehmende Hinweise darauf gibt, dass hier etwas ist, was man bisher übersehen hat. Ich bin der Erste, der dabei ist, das rauszufinden. Das ist die Neugierde. Ja, und da findet man dann auch richtige Wissenschaftler, die das, aber der Hinweis muss schon ernsthaft sein. Also man darf nicht sagen, also das Erdinnere besteht aus Marmelade.
Das wird ein bisschen schwierig, nicht? Weil dann kann man sich wieder nicht aufwählen. Ich esse zum Beispiel gern Blaubeermarmelade.
Das ist, ich sage das jetzt nicht, Sigmund Freud hat es damals schon 1917 in seinen Vorlesungen gesagt. Ja, das ist eine Konfitierentheorie. Ja, Konfitieren waren aus Wien, Österreich, Konfitieren. Also wenn einer kommt und das behauptet, dann ist das eine Hypothese, mit der ich mich nicht vorrangig befasse.
Gut, ich setze das jetzt einfach mal als Schlusswort ein. Es geht um dein Buch 4% von der Hälfte, Heinrich Ebbe im Ebbe Verlag. Meine Damen und Herren, Sie hörten die Sendung Nick vor 12, eine der besten Radiosendungen der Welt, mit und für Frauen und Männer, die wissen, was die Stunde geschlagen hat, mit den interessantesten und schönsten Männern und Frauen aus dieser Region und der ganzen Welt von Radio Störfunk in Crailsheim auf 104,8 Hertz und Schwäbisch Hall auf 97,5 oder weltweit im Livestream unter www.störfunk.de. Sie hören uns heute von 19 bis 20 Uhr und donnerstags in der Wiederholung von 13 bis 14 Uhr. Mein heutiger Gast war Dr. Heinrich Ebbe. Ich bedanke mich für dein Kommen. Wünsche Ihnen allen eine gute Nacht, egal von wo aus Sie uns auch zugehört haben und wünsche Ihnen viel Spaß bei allem, was Sie tun. Ihr Nick aus Crailsheim. Jetzt haben wir den Johnny Cash drin.
Heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine. I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. I know I'd even try to turn the tide, because you're mine. I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line.